Servus, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines hier auf unserem YouTube-Kanal. Recht herzliches Servus auch an alle Podcast-Zuhörer. Der FC Bayern München befindet sich kurz vor dem Saisonauftakt. Das Transferfenster befindet sich kurz vorm Ende. Wir blicken auf die letzten Tage, bevor das Fenster am 30. August eben schließt und die Bayern am Wochenende ihr Debüt geben. Wir haben wieder einige interessante Themen, unter anderem Überraschungen, die uns jetzt vor allem am Wochenende, aber auch in den nächsten Wochen erwarten könnten im Kader. Dann noch die Zukunft von Leon Goretzka, die weiterhin ungewiss bleibt, und auch noch einen möglichen Last-Minute-Transfer rund um Jonathan Tah. Kommt er zustande, kommt er nicht zustande? All das in der heutigen Folge mit an meiner Seite Sebastian. Ja, Sebastian, du warst in der vergangenen, in dieser ablaufenden Woche auf dem letzten Testspiel der Bayern, hast da nochmal die letzten Eindrücke aufsammeln können. Vorher DFB-Pokal, dann nochmal der spontane Test gegen die Zürich Grasshoppers, bevor es dann eben am Sonntag gegen Wolfsburg rangeht. Du warst im Campus, hast das Spiel angeschaut, hast einige Eindrücke mitgebracht, die du ja gerne mal teilen kannst. Gibt es irgendwelche Überraschungen, die jetzt im Testspiel zu sehen waren, die uns vielleicht dann auch in den kommenden Wochen erwarten könnten, gerade mit Hinblick eben auf das Spiel in Wolfsburg und auf die weiteren Spiele, die noch folgen?
Ja, erstmal ist es toll zu sehen, so ein Spiel der Bayern am Campus der Profis, weil da dann echt verhältnismäßig wenige Zuschauer sind im Vergleich, wie die Bayern sonst haben. Da ist es dann relativ ruhig, man ist sehr nah dran und hat eigentlich so eine Atmosphäre wie in einem Training, aber wirklich unter relativen Wettkampfbedingungen. Das ist dann schon toll zu sehen, wie weit die Bayern schon sind, wie auch kommuniziert wird auf dem Platz. Und ich denke, da sieht man sogar noch ein bisschen mehr, als man sonst im Stadion sieht und erst recht natürlich, als man am Fernseher sieht. Also ich glaube, man hat jetzt einen ganz guten Eindruck, wie die Bayern vor der Saison drauf sind. Du hast die Überraschungskandidaten angesprochen. Wer mich wirklich überzeugt hat bei den Bayern, war der junge Adam Asnu. Der wirbelt wirklich, als wäre er schon länger bei den Profis gewesen. Das heißt ja schon seit ungefähr einem Jahr, dass das der nächste Kandidat ist, der Next Bayern-Star. Der es schafft vom Jugendbereich nach oben, kommt ja aus der Barcelona-Schmiede La Masia und da sieht man schon echt, dass der super Grundlagen mitgekriegt hat da in seiner Ausbildung. Also der kann wirklich mithalten, technisch, sehr schnell, sehr flink, gute Flanken. Und jetzt durch die Verletzung von Josip Stanisic könnte der natürlich auf rechts spielen. Ich denke, dass es auf jeden Fall eine Option ist. Ich glaube, dass der uns auf jeden Fall mit Blick auf die neue Saison überraschen wird, dass er mehr Spielzeiten kriegen wird, als man jetzt vielleicht gemeinhin denkt. Ich weiß nicht, ob es schon für Wolfsburg reicht. Da gibt es ja natürlich auch andere Kandidaten. Aber das ist schon einer, der jetzt eine starke Vorbereitung gezeigt hat. Hat ja extra Olympia abgesagt, weil ihm die Bayern gesagt haben, er soll doch lieber da bleiben und die Saisonvorbereitung mitbringen. Der hat schon eine sehr starke Vorbereitung gemacht. Wenn wir auf die linke Seite schauen, ist jetzt natürlich nicht der Überraschungskandidat, weil er nicht aus der Jugend kommt oder so, weil er kein Youngster ist. Wir kennen ihn alle, Rafael Guerreiro. Ich glaube aber auch, dass der eine größere Rolle spielen wird bei den Bayern diese Saison unter Vincent Kompany, als man vielleicht vorher gedacht hat. Alphonso Davies, wir kennen die Vertragssituation von ihm. Er tut sich, glaube ich, ein bisschen schwer und Guerreiro passt halt sehr gut ins neue System von Vincent Kompany. Der will halt gerne, dass die Außenverteidiger auch viel einrücken im Ballbesitz, so ins Mittelfeld reinziehen, in die Zentrale reinziehen und das kommt natürlich Rafael Guerreiro von seinem Spiel genau gelegen. Und der hat jetzt schon oft gespielt in den Vorbereitungsspielen, hat auch da gegen Grasshopper wieder eine ordentliche Leistung gebracht. Da glaube ich schon auch, dass das Kompany auf ihn setzen wird und dass das einer ist, der halt wirklich an der Stammmannschaft kratzt.
Ja, es ist ja wirklich so, dass Asnu nicht wirklich die Lösung ist, die vielleicht am ehesten auf der Hand liegt. Ich meine, wir haben auf der Position durchaus noch Spieler. Klar, der Stanisic-Ausfall ist jetzt schmerzhaft. Er war definitiv als Nummer 1 eingeplant, wird jetzt einige Wochen fehlen. Fakt ist, wir haben aber auch noch einen Sascha Boje, der im Winter gekommen ist, nach wie vor noch so auf der Suche seiner Form ist. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen Konrad Leimer, der unter Thomas Tuchel häufiger mal als Rechtsverteidiger spielen durfte, da in meinen Augen auch häufig überzeugt hat und natürlich noch ein Spieler, der erst kürzlich auf der Rechtsverteidigerposition bei der EM geglänzt hat, Joshua Kimmich. Heißt, es sind jetzt prinzipiell drei Kandidaten, die Kompany da einsetzen könnte. Kommt es überhaupt in Frage, dass Kimmich jetzt auf rechts ausweicht und glaubst du, dass Boje nach der Vorbereitung, wo er zwischendrin auch immer wieder mal ausgefallen ist, weil er eben dann doch nicht so fit war, überhaupt eine Chance hat oder ihn da Leimon aus Nu eher ab.
Also Kimmich glaube ich überhaupt nicht. Ich glaube, die Zeit ist jetzt erstmal wieder vorbei, dass er Rechtsverteidiger spielt. Das haben ja auch alle Verantwortlichen und er eigentlich auch gesagt, dass der Plan ist, dass er im zentralen Mittelfeld spielt. Er hat ja auch im zentralen Mittelfeld gespielt. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass rechts hinten Leimer so die verlässlichere Option ist. Da wissen wir alle, was er kann und was er auch nicht kann. Er ist ein gelernter Mittelfeldspieler. Er hat aber oft in der letzten Saison Rechtsverteidiger gespielt, bevor man dann Kimmich wieder rübergezogen hat. Ich denke, wenn man da die sichere Bank haben will, dann setzt man wieder auf Leimer, weil das eh dann schwer hat, im Mittelfeld sich durchzusetzen. Sacha Boué, du hast es gesagt, hatte immer wieder mit so Blessuren zu kämpfen auf jeden Fall. Man wusste auch gar nicht so richtig, was er denn die ganze Zeit hatte, aber er hat immer wieder ausgesetzt mit Trainings. Das ist schon eine ganz andere Art von Spieler. Er hat ja dann ein bisschen gespielt da am Campus gegen Grasshopper. Ist ein besonderer Spieler, hat so einen gewissen Style. Das liegt natürlich auch an den Haaren und einmal an der sehr kurzen Hose, die er trägt. Aber er hat irgendwie so ganz andere Bewegungsabläufe als die anderen Spieler. Das ist was glaube ich, bei den Fans auch ankommen würde, weil er halt auch nach vorne viel macht, sehr nach vorne orientiert ist. Aber ich glaube, er ist schon noch mal einen Schritt hinten dran. Also er braucht noch ein bisschen Zeit, um die Vorbereitung, die er verpasst hat, nachzuholen. Dann hört man ja aber auch, dass Kompanie schon ein Freund von ihm ist, dass er ihn schon länger beobachtet und viel von ihm hält. Das heißt, ich kann mir schon auch vorstellen, dass der vielleicht dann auf der rechten Seite da reinwachsen könnte.
Ja, es wird auf jeden Fall interessant, denn auf dem Blatt hat definitiv aus Nu die Nase vorne. Er hat einen Assist geliefert in dem Spiel. Aber wie gesagt, Boué sucht weiter seine Form. Wenn wir jetzt schon über das Spiel sprechen, über Überraschungen sprechen, dann müssen wir definitiv noch über Überraschungen in der Offensive sprechen. Denn auch da wird es einen Konkurrenzkampf geben, würde ich sagen, wie noch nie zuvor bei den Bayern. Wir haben Neuzugänge wie Michael Olise, die jetzt gekommen sind, die ordentlich auftreten, bei Olympia super gespielt hat. DFB-Pokal direkt reingekommen ist mit einem Assist gegen Grasshoppers, ein Traumtor geschossen hat. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch einen jungen Mathis Tell, der auf Olympia verzichtet hat, nicht ganz freiwillig, aber dennoch in der Vorbereitung super Leistung hingelegt hat, jetzt auch wieder gegen die Grasshopper ein Traumtor geschossen hat. Natürlich auch einen Gnabry, der fit ist, der sich empfehlen will, und einen Leroy Sané, der jetzt zwar gegen Wolfsburg wahrscheinlich noch nicht ganz auf dem Niveau ist, beziehungsweise noch nicht ganz so bereit, um direkt einzusteigen, aber natürlich auch in den kommenden Wochen dann dort um die Position duelliert. Glaubst du, dass es dort Überraschungen geben könnte, gerade mit Hinblick auf...
Also erstmal muss ich sagen, dass Michael Olise ist wirklich toll anzuschauen. Also das wird ein Spieler sein, der wirklich den Bayern, die Bayern nach vorne helfen kann. Toller Neuzugang, ist wirklich auch einer, der gleich Initiative ergreift. Also da können sich die Bayern wirklich drauf freuen. Es war toll, ihn da zum ersten Mal live zu sehen für mich. Dann deine Frage nach Mathis Tell. Ich sehe ihn schon eigentlich eher als Mittelstürmer, also noch in der Backup-Position von Harry Kane. Er sollte ja jetzt ein paar Mal links auf dem Flügel spielen, hat mich da nicht so überzeugt, auch wenn man sagen muss, sein Tor war natürlich zum Zungeschnalzen, das war aber auch schon ein Weltklasse-Pass von Kimmich, so über den ganzen Platz quer rüber. Er hat ihn dann angenommen und abgeschlossen, die meisten haben es wahrscheinlich auch gesehen, das Tor. Das war eine Sahne-Aktion, aber trotzdem fehlt es da ein bisschen. Jetzt kommt ein Wortspiel, Sahne. Ich glaube, dass Leroy Sané schon, wenn er dann fit ist, links auf dem Flügel die Nase vorn haben wird. Also ich glaube, dass eigentlich die geplante Flügelzange sein wird. Rechts Olise, links Sané. Aber wir wissen ja auch, es gibt viele Spiele, da wird auch immer jemand auffallen. Und was ich noch bemerken will, ist, Kingsley Coman hat mir sehr gut gefallen. Es wird ja immer von Abgangskandidat gesprochen und dass man den vielleicht nicht mehr braucht. Da muss man schon wirklich sagen, und die Meinung hatte ich eigentlich schon immer in den letzten Jahren. Kingsley Coman ist ein absoluter Topspieler. Wenn der fit ist, dann führt an dem wenig Weg vorbei. Also der hat da auch ziemlich einen aufgezaubert gegen Zürich. Klar, noch Testspiel, aber ich glaube, dass die Bayern auf einen fitten Kingsley Coman immer setzen können. Problematik ist natürlich sein Gehalt. Und wenn er dann Bankdrücker ist, ist es natürlich auch zu viel für dieses Gehalt. Aber ich glaube, wenn der Coman fit bleibt, dann wird er da schon ein Wörtchen mitreden und den anderen schon auch wirklich Konkurrenz machen.
Ja, obwohl vor dem Spiel vor allem die Startelf auch für Diskussionen gesorgt hat, stand, glaube ich, ein Name besonders im Fokus. Wenn wir da nochmal zurück auf das DFB-Pokalspiel blicken, da wurde ein Name vollkommen überraschend von der Kaderliste gestrichen. Es ist kein geringer als Leon Goretzka, der auch in den letzten Wochen immer wieder als Abgangskandidat gehandelt wurde. Wo die Verantwortlichen auch sehr deutlich waren und gesagt haben, hey, der Konkurrenzkampf bei den Bayern wird hart. Im DFB-Pokal stand er eben nicht mal im Kader, nicht mal auf der Liste, blieb eben ohne Einsatz. Im Testspiel gegen die Grasshopper stand er dann wirklich schon sehr überraschend, wieder im Kader, auch in der Startelf, aber als Innenverteidiger diesmal. Da würde mich interessieren, hat sich jetzt die Meinung der Bayern-Bosse bei Goretzka geändert? Hat er doch Perspektive in München, Perspektive unter einer neuen Rolle? Oder war das jetzt einfach nur im Testspiel nochmal ein letzter Versuch von Kompany, ihn irgendwie einzugliedern, aber eben der Verkauf steht nach wie vor primär im Raum?
Also was du jetzt gefragt hast, wurde auch Max Eberl gefragt nach diesem Spiel, ob jetzt eben Leon Goretzka vielleicht doch eine Alternative ist für die Abwehr, eben auch vor dem Hintergrund, dass sich Sanisic verletzt hat und ja auch ein möglicher Innenverteidiger war, nicht nur ein Rechtsverteidiger. Und auf die Frage hat Max Eberl so ein bisschen gelacht. Ich glaube, der wusste schon, dass diese Frage kommt, aber Leon Goretzka wird nicht gebraucht werden als Innenverteidiger. Wir wissen ja, dass es in der letzten Saison so war. Ich denke an das Auswärtsspiel in Dortmund. Da hat er da hinten ausgeholfen, noch in ein, zwei, drei anderen Spielen, wo er diese Situation einfach verletzungsbedingt übernommen hat. Ich glaube jetzt aber nicht, dass er der Abwehrspieler ist. Ich meine, wir müssen uns auch mal vor Augen halten, Matthijs de Ligt wurde als wirklich Top-Innenverteidiger abgegeben, weil er ein zu hohes Gehalt kassiert hat. Jetzt kriegt Leon Goretzka sogar 1, 2, 3 Millionen mehr als De Ligt, den kann man jetzt schlecht zum neuen Innenverteidiger machen, um da dieses Geld zu sparen. Das Problem bei Leon Goretzka ist einfach, das ist ja kein schlechter Fußballer. Also das hat man auch in diesem Spiel gesehen. Natürlich wurde er jetzt nicht sonderlich gefordert, aber der hat immer noch eine körperliche Präsenz. Der ist sehr passsicher, der hat Überblick. Darum geht es ja gar nicht, sondern das Problem ist einfach, dass er ein viel zu hohes Gehalt kriegt für die Rolle, die ihm jetzt angedacht ist, und das ist jetzt erstmal eine Backup-Rolle, eine Reservistenrolle, und da müssen die Bayern jetzt halt sehen, wie sie dieses Problem lösen. Ich glaube nicht, dass Leon Goretzka von seiner Qualität her einer ist, der es normalerweise nicht in den Kader schaffen würde, aber die Bayern wollen jetzt halt einfach ein Statement setzen. Diese Sache, dass er jetzt im Testspiel gespielt hat, kann ich mir gut vorstellen, lag dann auch an der Verletzung von Stanisic vorher. Ich weiß nicht, ob er auch gespielt hätte, wenn Stanisic sich nicht verletzt hätte. Sei es drum, also ich glaube, es geht jetzt darum, dass es ein Testspiel war, und so wie die Bayern reden, bin ich mir relativ sicher, dass er jetzt, wenn sich nicht noch zwei, drei Leute verletzen werden, in Wolfsburg wieder nicht im Kader stehen wird. Also wäre jetzt mal meine Prognose.
Ja, zeitgleich während der Aufnahme ist auch eine kleine Umfrage auf Instagram online gegangen. Da werde ich die Ergebnisse dann nachher im Schnitt einfügen. Da seht ihr dann, wie die Community abgestimmt hat, ob sie eben Leon Goretzka als möglichen Innenverteidiger oder Defensivkandidaten sieht. Oder eben das Ganze eher weniger Sinn macht. Wir werden dann spätestens am Sonntag wahrscheinlich mehr Antworten haben, wieder die Antwort drauf haben, ob Leon Goretzka im Kader steht oder eben nicht. Wenn nicht, könnte es ja nochmal ein ganz klares Signal sein, dass er sich in den verbleibenden Stunden bis zum Deadline-Day dann doch noch Gedanken machen darf, ob er denn nicht doch lieber den Verein verlässt. Denn da ist ja dann auch noch einiges an Zeit übrig. Und übrig an Zeit haben die Bayern auch noch, um potenzielle Neuverpflichtungen zu tätigen. Wir haben jetzt schon zweimal angesprochen, dass der Stanisic-Ausfall recht ungelegen kam. Einerseits, weil die Bayern eben ganz klar mit ihm geplant haben, als Rechtsverteidiger mit ihm in die Saison gehen wollten, den Vertrag verlängert haben und ihm da wirklich auch sehr viel Vertrauen gegeben haben. Mazraoui wurde auf der anderen Seite verkauft. Und jetzt eben hat man keinen wirklich fitten Rechtsverteidiger, wo man sagen könnte, okay, da kann man sich jetzt direkt drauf verlassen, dass er abliefert. In der Innenverteidigung könnte es auch eng werden. Hiroki Ito ist verletzt. Die beiden haben jetzt natürlich noch mit Dia, Minjae Kim und Upamecano drei Optionen. Aber ein Name, der uns den ganzen Sommer natürlich immer wieder beschäftigt hat, ist Jonathan Tah. Jetzt gab es eben den Clinch mit dem Leverkusen-Boss. Es gab ein paar böse Worte, die gefallen sind. Danach gab es auch mahnende Worte der Bayern. Fakt ist, in dem Transfer ging es jetzt hin und her, aber irgendwie ist jetzt aktuell wieder keine richtige Tendenz zu erkennen. Glaubst du denn, dass der Tat-Transfer jetzt in den letzten Tagen nochmal Fahrt aufnehmen könnte, oder ist es ein Kapitel, was die Bayern definitiv geschlossen haben?
Jetzt für mich irgendwie zwei Szenarien. Ich habe bis vor kurzem eigentlich an Szenario 1 gedacht. Das war für mich, dass die Bayern einfach am Deadline-Day oder kurz vor Deadline-Day noch einmal ein Angebot abgeben und damit dann Leverkusen die Pistole auf die Brust setzen, dass sie sagen, nimm entweder die, sagen wir mal, 25 Millionen oder wir kriegen Tat ablösefrei im nächsten Jahr. Mittlerweile glaube ich aber, um was man so hört, ist, dass es wirklich unterschiedliche Stimmen gibt bei den Bayern-Bossen und dass es wirklich Leute gibt, die sagen, das Paket, auch wenn die Bayern nur 20, 25 Millionen zahlen würden mit Gehalt und allem drum und dran, ist dann einfach zu teuer für die Personallage, die man hat. Man muss ja dann sehen, wenn man einen Tar holen würde, auch für vielleicht eine ganz gute Ablösesumme, dann ist er ja einer, der von sich aus ein Führungsspieler sein will oder jedenfalls ein Stammspieler sein will. Wen setzt man dann auf die Bank? Dann hat man immer noch mit Upamecano und Kim zwei wirkliche Top-Innenverteidiger, zumindest was das Geld angeht. Also die waren beide teuer. Ich glaube, Minjae Kim, wenn ich mich richtig erinnere, hat auch um die 50 Millionen gekostet. Da werden die Herren im Aufsichtsrat, denke ich, auch gesagt haben, jetzt haben wir zwei so teure Innenverteidiger, einen müssen wir dann auf die Bank setzen, wenn Tah kommt, oder Tah auf die Bank setzen, dann bringt es auch irgendwie nichts. Und darum, glaube ich, ist man ein bisschen davon abgekommen. Ich denke schon, dass der Wind da aus dem Aufsichtsrat kommt, weil man weiß ja, dass Max Eberl ihn haben wollte, Freund wahrscheinlich auch, dass die auch in sehr guten Verhandlungen waren oder sich schon einig waren. Aber ich glaube jetzt einfach, dass man gerade auf so einer Spur ist bei den Bayern, dass man sagt, na, vielleicht muss es doch gar nicht so ein großer Umbruch sein. Nicht alles muss geändert werden. Upamecano hat doch überzeugt bei der Europameisterschaft. Ich hoffe dann nur für die Bayern, dass man dann nicht in ein paar Wochen oder in ein, zwei Monaten merkt, dass man vielleicht doch ein bisschen mehr hätte machen müssen. Wir haben in der letzten Sendung schon drüber geredet. Das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich da sehe. Aber ich glaube jetzt mittlerweile nicht mehr, dass wir da nochmal Bewegung sehen in der Tarkhauser.
Ja, es scheint also, als ob die Bayern mit den Transferplanungen so gut wie durch sind. Dennoch wird es natürlich spannend, wie man in die Saison startet. Man hat jetzt 6 Spiele gehabt. Ich glaube, 5 davon hat man gewonnen. Heißt eigentlich ja eine Bilanz, die sich sehen lässt für Kompany. Du selber hast gesagt, die Handschrift ist schon zu erkennen. Das ist auch so die Stimme, die Meinung, die Einschätzung, die ich von vielen Fans höre, dass man schon sieht, dass Kompany definitiv was verändern konnte. Klar waren es bisher, bis auf Tottenham, nämlich wirklich namhafte Gegner, aber spätestens zum Bundesliga-Auftakt am Sonntag sind wir dann schlauer. Und in der kommenden Woche sind wir es auch. Ich glaube, da können wir dann definitiv einen Schlussstrich unter die Transferbilanz und Kaderplanung der Bayern ziehen und ja allgemein, ich glaube, nochmal ein besseres Bild davon bekommen, wie gut denn die Saisonvorbereitung war und wie bereit denn die Bayern für die neue Saison sind, denn da erwartet uns einiges, nicht nur in der Bundesliga, wo natürlich Leverkusen wieder um die Meisterschaft kämpfen will, aber auch Dortmund, Leipzig und Stuttgart Gas geben wollen. Dann kommt natürlich auch die Champions League Auslosung in der kommenden Woche mit dem neuen Format, was ja auch sehr interessant sein wird. Das werden wir natürlich auch intensiv bei fcbinsight.de begleiten, gerade die Auslosung im neuen Format, im Liga-Format. Ich glaube, das wird sehr spannend. Da werden uns einige ja sehr spannende und harte Spiele erwarten. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Wir freuen uns auf die Folge in der kommenden Woche. Bis dahin, Servus.